So, guten Morgen miteinander, liebe Brüder und Schwestern. Es gibt ja eine ganze Menge Unterschiede zwischen Mann und Frau. Viele Bücher wurden darüber geschrieben. Männer sind anders, Frauen auch. Ein bekannter Titel. Oder warum Frauen nicht einparken und Männer nicht zuhören können. Ein ganz besonderer Unterschied allerdings, der besteht, ist, dass man Männern nachsagt, dass sie mit Bedienungsanleitungen nicht allzu viel am Hut haben. Ein echter Mann braucht sowas nicht. Egal ob Fernseher, Sat-Receiver, Schlafzimmerschrank oder Kreissäge. Aha, einige merke ich schon, die erkennen sich hier. Das geht auch durch Ausprobieren. Aber ganz ehrlich, bei vielen Dingen ist es durchaus sinnvoll, sich zuerst einmal die Bedienungsanleitung anzusehen. Da weiß man, was einen erwartet, entdeckt Funktionen, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Die wären einem verborgen geblieben. Man erfährt, was der Erfinder dieses Gerätes sich gedacht hat, wie man sein Produkt gebrauchen soll. Alles in allem kann man sagen, grundsätzlich lohnt es sich, eine Bedienungsanleitung anzusehen vor dem Gebrauch. Und nicht nachdem etwas kaputt gegangen ist, sondern vor dem Gebrauch. Auch für die Psalmen gibt es eine Bedienungsanleitung. Eine Anleitung oder eine Anweisung, was passiert, wenn man sich an das hält, was in ihnen geschrieben steht. Und was passiert, wenn man das nicht tut. Die Bedienungsanleitung zu den Psalmen ist der Psalm 1. Eines ist ganz wichtig anzumerken, wenn man über die Psalmen redet. Das, was wir hier lesen in den Psalmen, ist keine dogmatische, theoretisch-theologische Abhandlung zu irgendwelchen Themen, sondern die Psalmen, und ich kenne, glaube ich, noch nicht alle Psalmen, oder? Das ist ein weites Spektrum an Themen, die da behandelt werden. Da gibt es poetische Texte, es gibt Gebete, flehendes Bitten zu Gott und vertrauensvolle Hinwendung zu Gott. Aber das, was allen Psalmen gemeinsam ist, dass alles, was hier geschildert wird, mitten aus dem Leben stammt. Die Psalmen garantieren uns kein angenehmes Leben. Es ist ein Missverständnis oder ein zu wörtliches Verständnis, wenn man aus der Sprache einiger Psalmen ableitet, dass Gott seinen Gläubigen ein glückliches und ein schönes Leben, sorgenfreies Leben verspricht. Aber gewisse Psalmen, die tönen so. Gerade David, der ja die meisten der Psalmen verfasst hat, gerade David, der Gottes Segnungen so überwältigend beschreibt, der führte ein Leben voller Schicksalsschläge, Verfolgung, mit dem Tode bedroht, voller Enttäuschungen. Und dennoch preist er in seinen Psalmen Gott und dankt ihm immer wieder begeistert, auch in den sogenannten Klageliedern. Zwei Wege zur Wahl, so der Titel der heutigen Predigt. Ich lese den Psalm 1 aus der neuen Genfer Übersetzung. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, der führt ins Verderben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das ist ein wohlbekannter Psalm, der sehr klare Worte findet. Er ist auch bekannt unter dem Titel, also eben, jetzt können wir die Luther-Übersetzung, wir können Schlachter-Übersetzung, die Elberfelder und was auch immer. Es hat immer eine andere Überschrift und auch der Text ist. Wir kennen das Wohl dem, der nicht wandelt. Nicht wahr? Das hat der, so viel ich weiß, der Luther gesagt. Oder glücklich der Mann, der. Oder die Überschrift der wahrhaft glückliche Mensch. Dieser Psalm stellt Fragen. Nämlich er fragt, was macht einen Menschen glücklich? Er stellt die Frage, wie gelingt das Leben eines Menschen? Aber so populär diese Fragestellungen sind, was macht einen Menschen glücklich? Nicht wahr? Also das wird uns ja von den Medien erzählt. Also wir hören das im Fernsehen. Also, aber dieser Psalm 1, der gibt Antworten, die sind nicht ganz so populär. Was will uns die Welt vermitteln, was uns glücklich machen soll? Konsum? Egoismus? Also schau zuerst einmal dir selber und dann geht es dir gut. Und dann Freiheit. Freiheit in allen Belangen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Selbstverwirklichen. Der Psalmist, also David, nicht wahr, der vermittelt aber einen ganz anderen Weg, der den Menschen zum Glück führen soll. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, glücklich zu preisen ist. Also der Psalm 1 beginnt mit einer Warnung. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Also der erste Vers, der sagt uns einmal, was wir nicht sein sollen. Und dann können wir uns glücklich schätzen. Das klingt aber jetzt recht separatistisch. Hab nichts mehr zu tun mit Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Halte dich fern von allen bösen Einflüssen der bösen Welt. Also wenn wir das wörtlich nehmen würden, wenn wir uns abgrenzen von Nichtchristen, dann können wir den Laden hier bald dicht machen. Dann haben wir einen geschlossenen Kuschelclub, der bald eines natürlichen Todes sterben wird. Wir Christen, wir gehören in die Welt. Wir brauchen Kontakte zu anderen Menschen. Wir müssen die Welt kennen und verstehen. Denn wie sonst sollten wir denn auf ihre Probleme eingehen können? Wie sonst sollten wir jemanden einladen? Wem sonst sollten wir von Jesus erzählen? Aber was meinte nun dieser erste Vers? Schauen wir doch einmal genau hin. Dieser erste Vers heißt, wir sollen uns nicht verführen lassen. Der erste Vers sagt, wir sollen dem Beispiel gewissenloser Sünder nicht folgen. Das sagt er uns. Er sagt aber nicht, dass wir mit ihnen nichts zu tun haben sollen. Nicht wahr? Das ist doch etwas ganz anderes. Wir gehören in diese Welt. Wir gehören zu den Menschen. Wir wissen alle, mit wem Jesus Umgang gepflegt hat. Ich glaube, ich muss das hier nicht ausführen. Jesus hat gerade mit diesen Menschen Umgang gepflegt. Aber das heißt eben nicht, dass wir alles mitmachen müssen. Aber wir müssen wissen, was in der Welt so läuft. Aber wir dürfen uns das nicht als Vorbild nehmen. Wenn ich ansehe, was heute alles normal ist, Scheidung, freie Sexualität, Alkoholkonsum, illegales Kopieren von Musik und Filmen, Steuerhinterzieher, also ich könnte ja hier ewig weitermachen. Unsere Zeit ist nicht besser als die vor etwa 2100 Jahren. Nur die Themen haben sich geändert. Aber unsere Gesellschaft gaukelt uns vor, dass wir diese Dinge ruhig machen können. Dass es normal ist, nicht ehrlich zu sein beim Finanzamt, mit dem Freund, Geliebten, was auch immer, zusammenzuziehen, bei Konflikten die Scheidung einzureichen. Da ist doch alles nichts dabei. Doch, da ist was dabei. Es ist gegen Gottes Willen und dieser Psalm, der warnt uns davor. Er sagt ganz deutlich, nehmt euch die Welt nicht als Vorbild für euer Verhalten. Lasst euch nicht beeinflussen von den Gottlosen. Also die Gemeinde wird ja gerne mal mit einem Schiff verglichen. In diesem Bild ist dann die Welt, ist das Meer, nicht? Und ein Schiff, das gehört auf das Wasser. Da sind wir uns doch einig. Ein Schiff, das an Land liegt, hat seine Bestimmung verfehlt. Es gehört aufs Wasser. Aber wehe, wenn Wasser in das Schiff kommt. Das wäre der Anfang vom Ende. Verstehen Sie diesen Vergleich? Wir ein Schiff. Die Welt, in Anführungszeichen, das Wasser, in dem wir sind. Und das ist gut so. Das Schiff gehört aufs Wasser. Aber das Wasser hat im Schiff nichts zu suchen. So ist es aber auch mit der Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich in der Welt nicht auskennt, die hat ihr Ziel verfehlt. Das ist klar. Aber eine Gemeinde, die sich die Sitten der Welt zu eigen macht, die wird untergehen. Also, nichts wie raus in die Welt. Kontakt mit den Menschen gesucht. Aber mit welchen Normen und Werten? Und hier macht der Psalm einen Vorschlag. Mein zweiter Punkt. Lust am Gesetz. Der schlechten Möglichkeit, sich an den Gottlosen zu orientieren, stellt der Psalmist eine andere Möglichkeit gegenüber. Ich lese den ersten Teil von Vers 2 noch einmal. Also eben glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn. Was heißt das? Was heißt das? Im Gegensatz zu Vers 1 bezieht der Gerechte seine Weisheit und Wegleitung aus dem Gesetz des Herrn. Er hat Lust am Gesetz des Herrn. Also am Wort Gottes. Nicht? Er hat Lust am Gesetz des Herrn. Gott ist der vollkommene Vater. Deshalb sind auch all seine Verbote und Gebote vollkommen gut für uns. Er weiß, was für uns gut ist. diese Gebote und Verbote, die helfen uns, unser Leben auf die Reihe zu bekommen. Gelingende Beziehungen zu unseren Mitmenschen aufzubauen und zu leben, mit Gott ins Reine zu kommen. Denn nur dann, wenn ich verstehe, dass Gottes Gesetz gut für mich ist, dann kann ich mich auch daran freuen. Nachsinnen, Tag und Nacht. Vers 2 geht nämlich noch weiter. Nicht? Der Vers 2 beginnt mit: Wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn. Und dann geht es eben weiter mit einem anderen Aspekt. Nachsinnen nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Ja, okay, klar. Also wenn ich Freude haben will am Gesetz des Herrn, dann setzt das voraus, dass ich das Gesetz Gottes kenne. Also die Bibel kenne. Jetzt legt aber dieser Vers, der legt die Latte eigentlich sehr hoch. Das Gesetz Tag und Nacht lesen und darüber nachdenken, wow. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schlafe auch hier und da. Aber meine Geschwister, hier geht es um die Grundhaltung. Es geht um die Grundhaltung. Es ist dem glücklich zu preisenden Menschen grundsätzlich wichtig und lieb, die Bibel zu studieren. Verstehen Sie? Grundsätzlich wichtig. Natürlich wird so ein Mensch auch seiner Arbeit nachgehen, er wird essen und schlafen, aber er ist, also dieser glücklich zu preisende Mensch, ist mit einem modernen Wort gesagt, ständig online mit Gott. 600 Megabit pro Sekunde. Das Wort, das im Psalm 1 aus dem Originaltext heraus mit Lesen übersetzt ist, bedeutet im Originaltext Murmeln. Also es ist nicht Lesen, sondern es ist das Murmeln. Also das Laufen und ständig Texte aus den Psalmen zum Beispiel zu murmeln. So ist halt der Originaltext. Also man soll den Text vom Gesetz Gottes einfach den ganzen Tag vor sich hersagen. Das wäre die Originalübersetzung. Aber es geht heute eigentlich nicht so sehr darum, den Text den ganzen Tag vor sich herzumurmeln, aber kennen, den Text kennen, das wäre schon ein großer Vorteil. Und wenn man das Wort Gottes kennen will, dann muss man es lesen. Man muss sich damit beschäftigen. Und ich stelle mal die provokante Frage: Wie viel Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes? Muss ich von Minuten reden oder sind es Stunden? Im Monat oder in der Woche oder am Tag? Ich weiß, das ist ein sehr heikles Thema. Und ich weiß auch, mit der berühmten stillen Zeit kann man anderen so wunderbar ein schlechtes Gewissen provozieren. Aber das will ich natürlich hier nicht. Aber, das berühmte Aber, nur wenn ich lese, kann mich überhaupt etwas ansprechen. Ich meine, das ist nun einmal so. Ja, versteht ihr, was ich meine? Stunden oder Minuten oder was auch immer, aber ich muss lesen, nur dann kann mich überhaupt etwas ansprechen. Ich muss davon wissen. Kennt ihr das? Wenn ihr etwas lest, muss nicht zwingend der Bibeltext sein, nicht? Aber einfach, wenn man etwas liest und wenn einem das, was man liest, vielleicht nicht loslässt, weil es euch anspricht. Es könnte euch aber auch stören. Oder es ärgert euch das, was Jesus sagt. Weil es vielleicht ein hartes Wort ist. Also mir geht das häufig so. Und ich habe das Privileg, als nicht fest angestellter Prediger, Pastor, dass ich mir in der Regel die Themen aussuchen kann, so wie heute den Psalm 1. Natürlich werde ich habe das dem Mick auch gesagt, natürlich werde ich zu Weihnachten keine Auffahrtspredigt halten, das ist schon klar, nicht? Aber ansonsten bin ich doch relativ frei, ich bin nicht an irgendwelche Predigtserien gebunden. Und das ist jetzt bei mir so, ich lese Texte, ich höre Texte auf CD im Auto, also ja, Evangelien, und da kommt etwas und das beschäftigt mich. Und da merke ich daran, dass Gott an mir arbeitet. Und das ist eine tolle Sache. Und so entstehen bei mir die meisten Predigten. Ich habe mal einen Christen in einem Interview im Radio gehört, da ging es um die Talkshows. Also einige von euch, die Fernsehen oder wahrscheinlich alle, die kennen da diese Talkshows, oder? Und Anne Will oder Maischberger, wie sie alle heißen. Und nicht wahr, da hat er so gesagt, ja, stell doch einmal vor, ihr sitzt jetzt als bekennende Christen in dieser Schar, oder? Und ihr würdet sagen, im Johannesevangelium steht, ich bin der Weg. Es gäbe eine Riesenempörung, oder? Wenn man aber sagen würde, Jesus hat gesagt, ich bin ein Weg, dann wäre schon alles gut, oder? Weil ein Weg heißt, da gibt es noch andere, oder? Also ich hatte meine Predigt hier bei euch. Genau deshalb, weil mich das beschäftigt hat. Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg. Ich bin eine Wahrheit und ich bin eine Form der Lebensgestaltung. Sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das beschäftigt mich. Und dann gibt es eine Predigt. Oder vor 18 Jahren habe ich vorhin mit Mick rausgefunden, vor 18 Jahren hatte ich eine Predigt hier. Aus Markus 3, Vers 31. Markus 3, Vers 31. Das hat mich beschäftigt. Da hat also mir geht es ja darum, man muss das Wort kennen, oder? Damit man etwas daraus ziehen kann. Da ging es darum, da war Jesus hat gepredigt, er wurde von den Pharisäern schon verfolgt und Jesus predigt in einem Saal, der war gestopft voll und auch draußen sind die Leute gestanden. Und Maria und die Halbgeschwister von Jesus, die wollten ihn nach Hause holen, wollten ihn vor sich selbst schützen, nicht? Und da kommen sie nicht in den Saal rein. Also ist schon 18 Jahre her, dass ich die Predigt bei euch hatte. Da kommen die kommen nicht in den Saal rein. Und da sagt Maria, sagt zu einem Umstehenden, sagt er, ey, geh rein und sag Jesus, deine Mutter und deine Geschwister stehen da draußen und die wollen dich sprechen. Ne? Und da geht der eine rein zu Jesus und sagt, Meister, deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen und warten und möchten dich sprechen. Ne? Und dann, und das war der Knopf bei mir, oder? Als Ur-Katholik, oder? Sagt Jesus, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder und Schwestern? Und da heißt es im Text, und er streckte die Hand über die Anwesenden aus und sagt, diese sind meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern, es sind jene, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. So heißt es da drin. Und ich sage es noch einmal, als Altkatholik, für mich war das furchtbar. Also ich meine, es heißt doch, du sollst Vater und Mutter ehren, nicht? Und Jesus, der verleugnet ja quasi seine Mutter, nicht? Also das hat mich beschäftigt. Und das hat damals zu einer Predigt geführt. Oder Psalm 25. Es gab bei uns in unserer Gemeinde mal ein Seminar über so quasi, ja, Gebet, also nicht wie bete ich, aber irgendwie, ja, wie kann man seine Gebetszeit gestalten? Und dann habe ich den Psalm 25 gelesen und habe dann festgestellt, der Psalm 25, das ist eigentlich eine, also David schildert uns nicht, so sollst du beten, sondern wir sehen, wie David betet und da sehen wir das, woraus ankommt. Nämlich nicht, dass wir gerade mal unsere Wünsche rausschreien gegenüber Gott, sondern dass wir zuerst einmal dankbar sind, dass wir ihn loben und preisen und dann irgend Gott weiß, was wir wollen, noch bevor wir ihn darum bitten, sagt ja das Evangelium. Also, das ist gar nicht das Wichtige. Und da heißt es einen Vers, Herr, zeige mir deine Wege, ist einer dieser Vers. Habe ich auch einmal eine Predigt hier gehabt. Und dann gibt es noch den Vers 6, den Psalm 56. Der Psalm 56, wo der David völlig umzingelt war von seinen Feinden. Also, und da fleht er zu Gott. Und, aber im Laufe von diesem Psalm sagt David, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Und das führt mich zu den Predigten. So entstehen meine Predigten. Es sind Dinge, die ich lese, höre und die mich beschäftigen. Und die beste Art, wie ich so etwas verarbeiten kann, ist in einer Predigt. Aber kommen wir zurück zum Psalm 1. Nicht? Wir haben ja jetzt gehört, den Vers 1, den Vers 2, also glücklich zu preisen ist, wer nicht. Und dann glücklich zu preisen ist, wer im Wort des Herrn liest und immer wieder und Tag und Nacht. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt schildert uns David das Ergebnis. Das Ergebnis schildert er uns in einem Bild. Und ich lese den Vers 3 nochmal. Und da heißt es, er, also der glücklich zu preisende, gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Und was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ja, das ist doch was. So. Da entsteht doch ein Bild vor den Augen. Ein prachtvoller Baum, toll gewachsen, schattenspendend, an einem gurgelnden, murmelnden Bach, starke Äste, ein dichtes Blätterdach. Also ich denke, mit so einem Baum wird man gern verglichen. Denn das bedeutet ja, wenn wir uns an Gottes Wort halten, werden wir genauso sein. Stark, groß, schön anzusehen. Zusammen mit dem Ende des Verses ging das doch toll. Glaube an Jesus, alles ist gut und alles gelingt. Nun kann man natürlich einwenden, das ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, die kennt keine Grautöne, noch keine Farbtöne. Da sind nur zwei Wege gezeichnet für unser Leben und sonst nichts. Und ihr werdet sehen, schlussendlich läuft es genau auf das hinaus. Darum heißt der Titel der Predigt ja auch, zwei Wege zur Wahl. Man wird nochmals fragen müssen, ob sich das Leben auf solche Alternativen, auf diese extremen Alternativen und auf solche Formeln reduzieren lassen. Aber wir wollen nicht vergessen, dass wir hier den ersten Psalm lesen. Der erste Psalm, der wie eine Überschrift über alle anderen Psalmen fungiert, der klar und unmissverständlich aufzeigen will, schaut, bei aller Vielschichtigkeit des realen Lebens läuft es letztlich nur auf zwei Möglichkeiten hinaus. Ob ich mein Leben auf Gott ausrichte und auf seine Weisungen baue oder eben nicht. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Nicht wahr? Die weiteren Psalmen, das Evangelium, das tut schon differenzieren. Also das ist nicht so. Es wird nicht nur schwarz-weiß erzählt. Das ist. Aber ja, mancher Baum trägt auch Narben. Zum Beispiel von abgeschlagenen Ästen. Mancher Baum ist auch krumm statt gerade. Und in manchen Leben, auch in meinem, gerät nicht restlos alles nur gut, trotz allem Gottvertrauen. An diesem Punkt kommt ein Aspekt ins Spiel, das der erste Psalm hier gar nicht erwähnt, aber vermutlich voraussetzt. Wenn ich durch Jesus Christus mit Gott verbunden bin, dann darf ich das, was misslungen ist und das ist in der realen Welt so, darf ich vor ihm bringen. Ich darf dafür um Vergebung bitten und ich kann damit rechnen, dass mir diese Vergebung gewährt wird. Wenn so durch diese Vergebung das Negative gestrichen und ausgelöscht wird, dann bleibt das Positive, nämlich die Frucht, die bleibt dann übrig. Oh. Wenn ich am Lebenswasser aus Gott gepflanzt bin, dann kann ich aufblühen. Ich kann Frucht bringen und ich kann sogar wieder neue Zweige treiben, wo alte amputiert wurden. Liebe Geschwister, ein Baum, wie er im Psalm formuliert ist, der ist ja gepflanzt. Und ich verstehe davon überhaupt nichts. Der Johannes versteht da mehr davon. Also gepflanzt ist also nicht sehr mobil, nicht wahr? Also man kann zwar Bäume verpflanzen, aber je älter sie werden, desto schwieriger wird das. Aber wir Menschen, wir sind nicht ganz so standortgebunden wie Bäume. Wir können uns bewegen. Und manchmal führen uns die Umstände oder unser eigener Wille dazu, dass wir uns woanders hintreiben lassen oder ganz bewusst andere Wege gehen, abseits von den Wasserbächen. Und der Psalm 1 regt uns darum an, zuerst einmal zu überlegen, wo hole ich mir eigentlich meinen Rat? Wenn es um die grundsätzlichen, aber auch die praktischen Dinge im Leben geht, wer ist mir Vorbild? Wem laufe ich gewissermaßen nach? Wo habe ich meinen Standpunkt? Wo ist mein Wurzelgrund, auf dem ich stehe und auf dessen Basis ich meine Entscheidungen treffe? Wo lasse ich mich nieder? Wo niste ich mich ein? Wo ist meine geistige Heimat? Welche Gedanken und Meinungen prägen mich? Nicht wahr? Im wirtschaftlichen Leben, da reden wir gerne, oder die Firmen, nicht, reden gerne von Standortvorteilen. Man bemüht sich um Standortvorteile. Mit Standortvorteilen werden auch oft Vergaben von Aufträgen ins Ausland gemeint, die Schweizer Arbeitsplätze durchaus gefährden. Aber wenn es um unser Leben und um unser Heil geht, dann gibt es nämlich auch einen Standortvorteil. Und diesen Standortvorteil, den sollten wir sehen. Das ist der am Wasser des Lebens oder ohne Bild gesagt bei Gott und seinen Weisungen. Sind wir in unseren Beziehungen mit Gott auch so eifrig um den Standortvorteil bemüht? Sind wir am Wasser des Lebens gepflanzt? Eigentlich ist es ja gar nicht so schwierig, diesen bevorzugten Platz einzunehmen. Und zum Schluss gibt uns der Psalmist noch eine Warnung mit auf den Weg. Nicht wahr? Er hat uns ja bisher gezeigt, wie toll das ist, wenn man sich an Gottes Wort hält. Aber jetzt zeigt der Vers 4, der zeigt jetzt die andere Seite. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Also der Psalm 1 spricht hier eine ganz, ganz deutliche Warnung aus. Wie Spreu im Wind, zu nichts mehr nütze. Spreu müsste, wenn mich mein geringes landwirtschaftliches Wissen nicht täuscht, der Abfall sein, der entsteht, wenn man Korn drischt. Das ist zu nichts Nütze. Das wird verbrannt. Habe ich selbst vor aber mehr als 60 Jahren bei Ferien am Land erlebt, wie das funktioniert. Aber so werden Menschen sein, die sich nicht an Gottes Gebote halten. Leute, die Gott links liegen lassen, wie man sagt. Ihr Weg wird vergehen. Ihr Weg wird vergehen. Auch wenn uns die Erfahrung, die vermeintliche Erfahrung mit Menschen, die gottlos sind und denen es wirtschaftlich irgendwie gut geht, auch wenn uns unsere Erfahrung hier und da sagt, ja, nein, Das ist nicht, das ist auch ein schöner Weg, oder? Ein Leben ohne Gott ist genauso viel wert wie dürres Laub. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, hat kein besseres Leben als ich, auch wenn das so aussehen mag. Genau genommen hat er gar kein Leben. Denn Jesus sagt, ich bin das Leben. Und wahres, erfülltes Leben gibt es nur bei Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieser Vers 4 hier, der soll uns dankbar machen, dass wir Gott kennen dürfen. Dass er uns antreibt, ihm ähnlicher zu werden. Damit wie ein Baum am Wasser bleiben und nicht zu dürrem Laub werden. Dieser Vers soll uns motivieren, anderen Menschen zu diesem Leben als Baum am Wasser zu verhelfen. Schaut euch einmal um, wie viele Menschen hier an dem tollen FEG-Gebäude jeden Tag vorbeilaufen. Menschen, die Jesus nicht kennen, die keine Ahnung haben, was es mit Gottes Geboten auf sich hat. Unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen mit dem lebendigen Gott in Kontakt zu bringen und ihnen den Weg zum Leben zu zeigen. Zum Leben am Wasser, zum Leben als blühender Baum. Die Gottlosen sind weder gut gepflanzt, noch fruchtbar, noch bleibend, noch sind sie wirklich glückselig. In Vers 5 heißt es, darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Im letzten Vers, im Vers 6, sagt uns der Psalmist, der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Der Herr kennt den Weg des Gerechten. Also das ist ja eigentlich fast der eigentliche Kernvers. Gott kennt den Weg der Gerechten. Wenn Gott etwas kennt, dann liebt er es. Und wenn er es liebt, dann schützt er es und begleitet es. Und wenn Gott begleitet, dann korrigiert er, wenn es nötig ist, damit es bei allem für Gott Frucht bringt. Der Weg, vom Weg des Gottlosen wird nicht gesagt, dass Gott ihn kennt. Oder? Das heißt ja, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Von den anderen ist keine Rede. Natürlich weiß Gott von diesen anderen Wegen, ist ja klar, weil sich ja kein Geschöpf vor ihm verbergen kann. Aber er begleitet diesen Weg in keiner Weise. Sein Lebensweg vergeht. Und führt ins Verderben. Und das sind die zwei Lebenswege, nämlich kennen oder vergehen. Welchen Weg sollen wir gehen? Also der Psalm weist nicht in der Art auf die beiden Wege hin, als seien das echte Alternativen, also das eine Gott, das andere Gott auch, sondern der Weg des Gottlosen wird gar nicht ernsthaft zur Diskussion als Existenzmöglichkeit gestellt. Im Grunde genommen ist das ja auch gar kein Weg, denn er wird vergehen. Er ist eine Sackgasse, während dem der andere Weg ins wirkliche Leben führt. Alles im Psalm 1 konzentriert sich auf den Weg des Gerechten. Da steht nämlich unter diesem Freudenruf, nicht? Glücklich zu preisen ist. Glücklich ist der Mann, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Wohl dem, der nicht wandelt, also auch ein Preis. Und ich denke, wer möchte das nicht? Es geht doch um die Grundsatzentscheidung für das Richtige und für das Gute. Und ich denke, der Schlussgedanke, der kann ja nur sein, darf ich persönlich werden. Welches ist dein Weg? Hast du die richtige Entscheidung getroffen? In Jesu heiligem Namen. Amen. Wir stehen auf zu dem Gebet, das uns der Herr selbst gelehrt hat. das unser Vater. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen wir wieder Platz.